Und ich dachte mir, dass wir heute Abend etwas mehr sprechen über die Passion Christi, uns dann morgen Abend beschäftigen mit der Seelsorge des Auferstandenen an seinen Jüngern und vielleicht dann am Sonntag in der Stubenversammlung uns beschäftigen mit dem Zeugnis vom Heiligen Geist in den Sprüchen Salomos. Mir hat einmal ein Bruder gesagt, dass er in seiner Bibel noch viele weiße Stellen habe. Es hat ja früher einmal Landkarten gegeben mit weißen Stellen, nicht? Das waren die unerforschten Gebiete. Und ich habe irgendwie eine Neigung dazu, solche weiße Stellen auf der Landkarte auszugleichen. Heute Abend ist das nicht der Fall. Sicher haben Sie schon einmal über dieses Thema etwas gehört. Wir wollen gleich hineinsteigen und ich möchte das tun mit einem bekannten Wort aus Johannes 3. Jenes Wort, das man so wunderbar benutzen kann zur Evangelisation, um Menschen zu Jesus zu rufen, um ihnen etwas zu bezeugen von der Notwendigkeit eines neuen Lebens aus Gott und aus Gottes Geist, dem, was wir Wiedergeburt nennen, Neuzeugung aus dem Geiste Gottes. Aber ich möchte heute Abend dieses Wort nicht in diesem Sinne verwenden, sondern eigentlich als Einleitung für unser Thema in einer prophetischen Weise. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern, sein Name Nikodemus, Volksgerechtigkeit, auch in seinem Namen schon so ein rechtes Abbild vom orthodoxen Judentum, Volksgerechtigkeit. Dieser kam zu Jesus bei Nacht und er sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn keiner kann diese Zeichen tun, die du tust, es stehe denn Gott auf seiner Seite. Hier wird ja oft davon gesprochen, dass dieser Nikodemus zu Jesus bei Nacht gekommen sei, weil er feige gewesen wäre, Jesus bei Tage anzusprechen. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass dieser Mann sich durch die Hintertreppe geschlichen hat. Er hat ja dann später nach dem Tode Jesu ein gutes Bekenntnis abgelegt. Nein, ich meine, es war einfach so, dass Jesus, der ja tagsüber von den Menschenmassen umdrängt war, der keine Minute Zeit hatte, der oft erschöpft war und einschlief, selbst bei hohem Wellengang auf der harten Ruderbank, wenn man mit Jesus sprechen wollte über solche Fragen wie über die Frage der Wiedergeburt Israels, und darum geht es diesem Nikodemus, dann kann man das nicht zwischen Tür und Angel machen. Das möchte ich einmal sagen, liebe Geschwister, wenn ihr prophetische Fragen habt, dann könnt ihr das nicht machen zwischen Tür und Angel und dem Bruder XY bei der Krawatte fassen. Wie wird das denn mit dem 10-Staaten-Bund des Endes? Oder wie wird das mit dem Antichristen? Oder wie ist die weitere Entwicklung in Israel? Dafür braucht man Zeit. Auch zur Erforschung des prophetischen Wortes braucht man Zeit, Fleiß und große Geduld. Und dieser Mann wusste, dass er mit Jesus in aller Ruhe sprechen konnte, in den stillen Stunden der Nacht. Dort hatte er einmal Gelegenheit zu einem ausführlichen Gespräch, ein Gespräch, das uns sicherlich hier nur protokollhaft in Auszügen wiedergegeben ist, nicht in all dem vollen, reichen Inhalt. Ihr werdet euch gewundert haben, dass ich gesagt habe, dieser Mann kommt gleichsam mit der Frage nach der Wiedergeburt zu dem Rabbi Jesus. Natürlich wusste er noch nichts von einer persönlichen Wiedergeburt. Das sagt ihm dann Jesus, das ist das Neue. Sondern vom alten Bunde her wusste er nur eins, etwa aus dem Propheten Jesajas, von der Volkswiedergeburt Israels. Zion hat Wehen bekommen, es schreit in Geburtsschmerzen. Ein Volk wird geboren werden an einem Tag. Das ist die große Botschaft. Wann wird das geschehen? Wie wird das geschehen? Das ist seine Frage. dass Jesus dann diese Frage, diese rein theologische Frage, diese Lehrfrage, zuspitzt auf ihn persönlich, das ist das Außerordentliche, das ist das Neue. Da kann er dann nicht mehr ausweichen in theologische Gefilde, in denen man schön spazieren gehen kann, ohne dass es einem an den Kragen geht. Machen wir ja auch gern. Aber diese ganze Geschichte hat auch einen prophetischen Zug. Bei Nacht. Die gegenwärtige Weltzeit ist die Zeit der Nacht. Wegen der Abwesenheit des Lichtes der Welt, der Sonne der Gerechtigkeit. Erst wenn diese Sonne der Gerechtigkeit wieder strahlend aufgehen wird mit Heilung unter ihren Flügeln, wie es der Prophet Maleachi sagt, erst dann wird der große Gottestag seines Messiasreiches beginnen. Er wird wieder als das Licht der Welt anwesend sein. Wir leben in der Nachtzeit, auch wenn wir Söhne des Tages sind, weil in uns der Heilige Geist, das Licht Jesu, wohnt. Und so ist dieser Nikodemus eine Vorschattung dessen, was einmal am Ende der gegenwärtigen Nachtperiode, am Ende des gegenwärtigen Äons, in der Drangsal Jakobs sich ereignen wird. Wenn das unter den Schrecken der Endzeit wieder herausgeborene orthodoxe Judentum, das dann Jehova fürchtet und seinem Namen die Ehre gibt, mit der Frage nach der Wiedergeburt Israels, zu dem Rabbi Jesus, zu dem Bruder Jesus aus Nazareth kommen wird. Sie wissen dann noch nicht endgültig, dass er der Sohn Gottes ist. Da müssen wir auch unsere pietistischen Vorstellungen einmal draußen lassen. Gott handelt mit Israel ganz anders. Wird er nicht warten darauf, dass sie sich methodistisch bekehren oder baptistisch bekehren, oder wer weiß wie bekehren, sondern da wird er handeln als der, der die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden wird. Es ist die erste Phase der Volkswiedergeburt Israels, dass das orthodoxe Judentum wieder zu einem echten Torah-Glauben kommt. Dass sie Gott fürchten werden und ihm die Ehre geben, der sich in den Ereignissen der Endzeit heiligen wird, angesichts aller Völker, seinen Namen heiligen wird. Frage nach der Wiedergeburt. Dieser kam zu ihm bei der Nacht. Noch am Ende der Nacht der gegenwärtigen Weltzeit wird sich dieses ereignen. Nicht erst bei der Wiederkunft Jesu Christi. Es ist ein Irrtum zu meinen, dass die Erweckung Israels erst beginne, wenn sie ihn schauen werden in seiner Herrlichkeit. Sie werden ihn schon vorher schauen als den, den sie zerstochen haben. Schon in jener großen Krise, wenn die Völker ringsum nach Sacharja 12 Jerusalem einnehmen und besetzen werden. Und wenn er dann seinen hohen und heiligen Namen vor den Augen der Weltöffentlichkeit ehren und heiligen wird, dann werden sie hinschauen auf den, den sie zerstochen haben. Dass das nur unter Geburtswehen geht, das ist klar. Da schreit dann das Weib Zion, das Sonnenweib, in Geburtsnöten. Und dann bricht sich in diesen Geburtswehen der Endzeit, von denen ja auch Jesus redet, die Erkenntnisbahn, Jesus von Nazareth ist doch unser Messias. Das wird hier vorgeschattet in einer wunderbaren Weise. Nikodemus, Volksgerechtigkeit, aber dann auch Volkswiedergeburt. Ich möchte sagen, dass wir wiedergeboren sind, das ist eine Vorwegnahme eines großen prophetischen Ereignisses. Das erste Mal ist im Neuen Testament von der Wiedergeburt die Rede in Matthäus 19, 28. Dort sagen die Jünger zu Jesus, was wird uns dafür, dass wir alles verlassen haben und dir nachgefolgt sind? Da sagt der Herr Jesus zu ihnen, Ich werde euch Folgendes sagen. Auch ihr werdet, wenn der Sohn des Menschen erscheinen wird und auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, sitzen auf 12 Thronen, richtend die 12 Stämme Israels in der Wiedergeburt. Hier wird also eine ganze Zeit die Wiedergeburt genannt, die Neuordnung aller Dinge, weil dann Israel geboren wird. Und daran könnt ihr auch sehen, dass das Gericht der 12 Apostel des Lammes, das sie ausüben im Auftrag des Messias Jesus an den 12 Stämmen, dieses wunderbare und herrliche Ziel hat, so wie alle Gerichte Gottes ein wunderbares und herrliches Ziel haben, nämlich die Zurechtbringung der Gerichteten. Denn was wäre das für ein Widerspruch, wenn dies nicht so wäre, wenn hier geschrieben wird, ihr werdet richten die 12 Stämme Israels in der Wiedergeburt. Es ist die Wiedergeburt Israels, die dann ansteht. Wiedergeburt eines ganzen Volkes. Das ist das prophetische Großereignis. Und was wir erlebt haben, durch die wunderbare Gabe des Heiligen Geistes, durch den Glauben, durch die Gnade Jesu, ist gewissermaßen eine persönliche, individuelle Vorwegnahme in einer Zeit, wo es so etwas überhaupt noch nicht geben dürfte. Wir sind überhaupt noch nicht dran, prophetisch gesehen. Wir leben wie ein Brückenkopf als Gemeinde Jesu in dieser dem Bösen verfallenen Welt. Der Kosmos, sagt Johannes einmal, liegt in dem Bösen, wie ein Embryo in der Mutter. Der Kosmos liegt in dem Satan. Der Satan ist der Fürst und Gott dieser Welt. Und da gibt es in diesem Kosmos Himmelslichter, Menschen Gottes, Träger des Heiligen Geistes, in denen der Geist des Vaters Jesu Christi wohnt, der Geist des lebendigen Gottes. Was muss das für die Welten und für die mächtigen Intelligenzen der Finsternis bedeuten? Und jetzt verstehst du auch, warum du solche Nackenschläge bekommst. Warum du dein Leben, auch dein geistliches Leben, als ein Leben des Kampfes führst im Zeichen des Kreuzes. Warum der Herr Jesus dich und dein Leben immer zerkreuzt. Wir stehen im Zeichen des Kreuzes und manche wollen das nicht. Und das sind die Feinde des Kreuzes. Das sind nicht etwa deshalb Feinde des Kreuzes, weil sie nicht gerne die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach hören. Oder weil sie sich scheuen, in Passionsgottesdienste zu gehen. Sondern sie sind praktischerweise Feinde des Kreuzes, weil sie das Kreuz für ihr Leben ablehnen. Und weil sie eine triumphierende Gemeinde wünschen, in einer Zeit, wo die Gemeinde eine leidende Gemeinde ist. In einer Zeit, wo die Macht, die Herrlichkeit, die Gerechtigkeit Gottes verborgen ist. Es gibt nur einen winzigen Punkt der Anwesenheit Gottes und Christi in diesem Kosmos. Das ist die Gemeinde Jesu. Das sind die Glieder seines Leibes. Die Allmacht Gottes, die Gerechtigkeit Gottes ist noch nicht geoffenbart. Er wohnt in einem unzugänglichen Licht, wohin keiner der Menschen kommen kann. Aber ich möchte jetzt weiterlesen, diesen kostbaren Text. Vers 3, Johannes 3, Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, oder Amen, Amen, das ist ein Doppelschwur. Ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem oder von oben geboren werde, so kann er das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes, nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Male in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Es ist eine echt theologische, eine echt wissenschaftliche Frage. Wie? Die Frage nach der Methode, nach dem Weg. Wie kann solches zugehen? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde, so kann er nicht in die Königsherrschaft Gottes eingehen. Was aus dem Fleische geboren ist, ist Fleisch. Das bedeutet, was aus der Feindschaft gegen Gott geboren ist, und dazu gehört unser Verstand, genauso wie unsere Seele und wie unser Leib. Wir wollen das Wort vom Fleisch bitte nicht missverstehen. Fleisch ist nicht nur unser Körper. Fleisch ist Feindschaft gegen Gott nach Geist, Seele und Leib. Da dieses vernichtende Urteil, was aus dem Fleische geboren ist, aus der Feindschaft gegen Gott hervorgegangen ist, sei es noch so diszipliniert, noch so human, noch so intelligent, ist Fleisch, ist und bleibt Feindschaft gegen Gott. Und was aus dem Geiste geboren ist, ist Geist. Erstaune nicht darüber, dass ich dir gesagt habe, ihr müsset von Neuem, von oben geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er führt. Also ist ein jeder, der aus dem Geiste geboren ist. Zunächst einmal Jesus selbst, der Geistgeborene. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Wie kann dies Geschichte werden? Wie kann sich dies realisieren und verwirklichen? Es ist die Frage nach der Verwirklichung der Gottesverheißungen und der Gottesgedanken in der Heilsgeschichte und in der Weltgeschichte. Wie? Schon zum zweiten Mal stellt Nikodemus diese Frage. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt dieses nicht. Das müsste man heute manchem Theologen sagen, nicht wahr? Der es studiert hat. So war das auch bei Nikodemus, der das Wort rein formal kannte. Ihr durchforschet die Schriften und meinet darin ewiges Leben zu haben und ihr tut recht daran. Aber die Schrift ist es, die von mir Zeugnis ablegt. Wie kann dieses geschehen? Nun habe ich früher immer gemeint, Jesus habe diesen Mann mit seiner ehrlichen, theologischen, wissenschaftlichen Frage ohne Antwort entlassen. Er habe ihm keine Antwort auf das Wie gegeben. Aber das stimmt nicht. Wir wollen nun einmal den Text weiterlesen und die Antwort hören auf die Frage nach dem Wie, nach der Art und Weise Gottes, in der er die Wiedergeburt Israels und die Wiedergeburt einzelner Menschen verwirklicht. Nach der Grundlage, auf der dies einzig und allein überhaupt nur geschehen kann. Vers 11. Wahrlich, wahrlich, schon der dritte doppelte Schwur. Mit der Schwurhand Jesu. Amen, Amen. Ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben und unser Zeugnis nehmet ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubet nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und keiner ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel seine Existenz hat, der im Himmel sein Dasein hat. Nun kommt die Antwort. Wie soll solches geschehen? Und gleich wie Moses in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der ihm vertraut, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn preisgab, damit jeder, der ihm vertraut, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht dazu in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn errettet werde. Wer ihm vertraut, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Bis hierhin. Also die Antwort, wie wird solches geschehen? In der Weise der erhöhten Schlange in der Wüste. Und darüber wollen wir sprechen, über diese Antwort. Die Grundlage der Wiedergeburt, die Grundlage des neuen Lebens. Jesu Passion, Jesu Leiden im Bilde der ehernen Schlange, der erhöhten Schlange. Es ist übrigens einzigartig, wie der Herr Jesus Christus im Johannesevangelium von seinem bevorstehenden Kreuzesleiden spricht. Von dem Gehängtwerden an den Galgen, das war es nämlich damals, er spricht von dieser seiner Kreuzigung als von seiner persönlichen Erhöhung. Wenn ich erhöht werde, nun schlagen wir einmal auf jenes Geschehen aus 4. Mose 21, das wir ja auch kennen. Nebenbei gesagt, wenn uns der Herr Jesus dieses Vorbild für sein Leiden nicht gegeben hätte und irgendeiner unserer Brüder, Arthur Muhl oder wer es sei, würde uns diese Geschichte in dieser Weise auslegen, da würden wir sagen, ha, na, hier ist ja mal wieder die Fantasie ganz schön durchgegangen. Was du alles siehst in diesen alten Geschichten da aus dem Alten Testament. Aber wir wollen daran denken, dass Jesus und seine Apostel aus den Schriften des Alten Testamentes heraus bewiesen haben, dass der Messias leiden muss. Ja sogar, dass er am dritten Tage auferstehen werde. Seine Verherrlichung, aber auch sein Leiden. 4. Mose 21 und wir lesen dort von Vers 4 an. Und sie brachen auf vom Berge Hor des Weges zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Wege, oder mutlos auf dem Wege. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Moses. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, dass wir in der Wüste sterben? Denn da ist kein Brot und kein Wasser, und unserer Seele ekelt vor dieser elenden Speise. Und damit meinen sie das von Gott gesandte Manna, das Brot vom Himmel. Vergleichbar neutestamentlich mit dem Worte Gottes, mit dem Brote Gottes. Warum dieses Murren? Die Seele des Volkes wurde ungeduldig oder mutlos auf dem Wege. Und das ist unser aller Gefahr auf unserem persönlichen Weg durch dieses Leben. Das ist auch die Gefahr und die Not der Gemeinde auf ihrem heilsgeschichtlichen Weg. Müde und mutlos zu werden. Möchte hierzu einmal lesen, Hebräer 12, dieses kostbare Wort. Darum nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen haben, die uns umlagert, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht zu Fall bringende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Wir sollten dabei hinwegschauen auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens. Hinwegschauen von unseren Problemen. Hinwegschauen auch von unserer Leibesertüchtigung, geistlicherweise in diesem Wettlauf. Hinwegschauen von unseren Nöten der Vergangenheit, die uns oft belasten und quälen. Hinwegschauen auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens. Er hat die Schande nicht geachtet. Er hat für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldet und sich gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Nun kommt das Wort, das hier in einer engen Berührung steht, zu 4. Mose 21. Denn schaut euch den genau an, der einen so großen Widerspruch der Sünder gegen sich erduldet hat. Damit ihr nicht ermüdet, gemeint ist, damit ihr nicht geistlicherweise und in eurem Geiste ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Das gibt es also, dass wir in unserer Seele ermatten und müde und mutlos werden und dass wir seelische Spannkraft verlieren und dass wir als Folge davon auch in unserem Geiste ermatten. Dass wir geistlicherweise in diese Situation hineingerissen werden, in der das Volk Israel hier in 4. Mose 21 stand. Mutlos und müde geworden. Und daraus taucht dann diese große Frage auf, die zum Murren gegen Gott führt und gegen Moses. Warum? Das ist auch die Frage, die auch unser Leben oftmals quält und peinigt und belastet. Es gibt auch unter Gottes Kindern viele Menschen, die trotz ihrer Treue und Demut in Schwermut stehen. Es gibt immer und immer wieder Gespräche über dieses Thema. Es liegt zum Teil auch an der Konstruktion unserer Zeit und Welt. Denn wir leben in einer neurotischen Zeit. Es liegt auch daran, lasst euch das mal ganz nüchtern sagen, dass die Gesundheit unseres Erdbestandes mehr und mehr nachlässt. Wir haben ja schon ein paar tausend Jahre hinter uns als Menschheit. Da wird oft etwas hindurchgetragen von den Vätern und Vorvätern auf die Kinder des dritten und vierten Geschlechtes und dann taucht es plötzlich auf. Und dann stehen wir in dieser großen Not. Und dann braucht nur noch ein Bruder zu kommen, der uns einredet, wir wären besessen. Wir können in unserem Geiste müde werden, indem wir in unserer Seele ermatten. Hier brauchen wir ganz dringend in unserer Zeit den Hirtendienst der Ermahnung, des Zuspruches, der Ermutigung und des Trostes. Dass wir auf Jesus hingewiesen werden, der uns hindurchträgt bis zum Ziel, auch durch alle diese scheinbaren Katastrophen hindurch. Liebe Geschwister, ich habe das selbst einmal durchgemacht, als ich ein halbes Jahr einen völligen Kreislaufzusammenbruch hatte. Da war jedes Mauseloch noch zu groß, als dass ich mich darin verkrochen hätte. Tag und Nacht von einer panischen Angst gepeinigt. Da war nichts mehr hell, es war alles dunkel. Da müssen wir uns hüten vor dem einen. Die Gnade Jesu wird uns dann hindurchtragen und uns das auch geben und bescheren. Dass wir murren gegen den lebendigen Gott und dass in uns eine Wurzel der Bitterkeit aufwächst, die nicht nur uns verunreinigt, sondern auch die vielen in der Gemeinde Gottes. Warum? Wenn du so belastet bist, dann ist das nicht ein Zeichen dafür, dass der Herr Jesus dich weniger lieb hat, sondern vielleicht ein Zeichen dafür, dass er dich gewürdigt hat, teilzunehmen, an seinen Leiden. Denn er ist versucht worden, wie wir die Brüder, in jeder Beziehung und in der gleichen Weise. Da frage ich euch, war der Herr Jesus jemals depressiv? Niemals. War der Herr Jesus schizophren? Natürlich nicht. Hatte er TBC? Nein. War er herzkrank? Nein. Nur am Kreuz, der Hohn hat mir das Herz gebrochen. Aber in jeder Beziehung versucht, damit er ein barmherziger hoher Priester würde. Dies wird nachvollzogen in den Gliedern des Leibes Christi. Und Jesus Christus, das Haupt, wird einmal in den kommenden Weltzeiten jedes Leiden nachweisen können an seinen Königspriestern, an seinen Gliedern. In ihnen hat er gelitten, alles, was es nur an Leiden auf dieser Erde gibt. Warum die Erbitterung des Volkes? Unserer Seele ekelt vor dieser elenden Speise. Was für ein unerhörtes Wort. Da sandte Jehova feurige Schlangen unter das Volk. Und sie bissen das Volk. Und es starb viel Volks aus Israel. Da kam das Volk zu Mose und sie sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen Jehova und gegen dich geredet haben. Flehe zu Jehova, dass er die Schlangen von uns wegnehme. Und Mose flehte für das Volk. Sechsmal ist in diesem Bericht von Schlangen die Rede. Und Jehova sprach zu Mose, mache dir eine feurige Schlange, eine feuerrote Schlange, und nagele sie an eine Stange, an einen Pfahl. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie anschaut, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Erz, von Kupfererz, und nagelte sie auf die Stange. Und es geschah, jedes Mal dann, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Das ist ja dieses feine und wunderbare Kapitel, das man auch in evangelistischer Weise oft verwendet hat, um zum Hinschauen auf Jesus, den Gekreuzigten, zu ermutigen und zu ermuntern. Etwa in dem Lied, wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Und das ist wahr. Das verwirklicht Gott, wenn ein Mensch das wagt, über das Ärgernis des Kreuzes zu dem lebendigen Gott zu kommen, dann wird seinem Geiste Heilung geschenkt und er empfängt das Leben aus Gott, das Leben aus dem Geist. Aber ich muss euch auch einmal sagen, das muss für die, die von den Schlangen gebissen worden waren, zunächst wie eine Verhöhnung erschienen sein. Eine Schlange am Pfahl, zu dieser Schlange aufschauen, damit sie geheilt würden von dem Gift der Schlangen. Ich kann mir denken, dass da viele, weil sie sich verhöhnt und verspottet glaubten, nicht hinschauten, nicht heil wurden, sondern sich in Todeskrämpfen wanden und starben. Das ist ja die Torheit des Kreuzes. Das ist ja das Ärgernis des Kreuzes bis heute. Und deshalb wenden sich gerade viele intelligente Menschen, viele weise Menschen von dem Kreuz Jesu ab, weil sie sagen, durch den Gepfählten, durch den Gekreuzigten soll Rettung werden für eine ganze Welt. Was für eine Torheit, was für eine Narrheit. Nun muss ich euch allerdings fragen, das Zeichen ist ja nicht gerade ein schönes Zeichen. Wir werden dann noch darauf zu sprechen kommen. Wäre da nicht von Gott aus gesehen etwas Schöneres, etwas Edleres, etwas für unsere kultivierte Seele Passenderes geeignet gewesen? Moses hätte doch etwa so etwas wie die Bundeslade dorthin stellen können auf einer Erhöhung. das Heiligtum Israels, den Thron Jahwes, die goldene Lade. Oder er hätte seinen Stab erheben können, den Stab Elohims, den Gottesstab, der uns tröstet, auch wenn wir durch das Tal des Todesschattens gehen. Das wäre doch wunderbar gewesen. Oder er hätte ein Panier errichten können, eine große Tafel, vielleicht mit der Aufschrift des hochheiligen Jahwe-Namens, mit seinen vier Buchstaben, die in der hieroglyphischen Bedeutung des Hebräischen auch einen tiefen Sinn haben. Ich möchte das einmal sagen für die Geschwister, die ein wenig die hebräischen Buchstaben kennen. Dieser hochheilige Name besteht aus einem Jod, einem He, einem Waff und einem He. Das Jod, die Schwurhand des Königs. Gott hat geschworen. Das He, der Lebenshauch des Geistes. Schon bei der, ich unterrichte nach der Ganzheitsmethode. Wenn wir im ersten Schuljahr dann die Buchstaben machen und lautieren und so weiter, dann sage ich den Kindern, nun sprechen wir mal. Stehen, stehen. Der Hauchlaut. Der Lebenshauch des Geistes. Der Odem Gottes. Gott hat geschworen, dass Leben aus dem Geist werden soll. Wiedergeburt, Neuzeugung. Und jetzt kommt der Nikodemus und fragt, wie soll solches zugehen? Das verrät uns der zweite Teil des Jahwe-Namens. Da kommt nämlich dann der Buchstabe Waff, der Pfahl. Und wieder das He, Leben. Das heißt, Gott hat geschworen, dass Leben werden soll. Ja, die Kurzform des Namens Jahwe. Am Pfahl wird das Leben. Und der Pfahl ist das Holz des Kreuzes. Wunderbar. Die Schlange am Pfahl. Ich möchte dazu einmal kurz Jesajas 22 ein Wort lesen, das uns für gemeinhin unbekannt ist. Von diesem Pfahl. Vers 20 folgende. Und es wird geschehen an jenem Tage, da werde ich meinen Knecht Eljakim rufen, den El aufrichtet. Man meint zunächst, das wäre irgendein Mensch aus Israel. Aber wir werden dann noch sehen, es ist der Messias, der hier vorgeschattet wird. Den Sohn Hilkias. Und ich werde ihn mit deinem Leibrock bekleiden und ihm deinen Gürtel fest umbinden, und werde deine Herrschaft in seine Hand legen. Und dieser Eljakim ben Hilkia wird zum Vorbild des kommenden Messias. Und er wird den Bewohnern von Jerusalem und dem Hause Juda zum Vater sein. Und ich werde den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen. Und er wird öffnen und niemand wird schließen, und er wird schließen und niemand wird öffnen. Von wem wird dies im Neuen Testament bezeugt? Von Jesus in der Offenbarung. Kapitel 3, Vers 7. Jesus ist also der wahre Gottesknecht, den Gott aufrichtet. Und nun hört. Und ich werde ihn, den Gottesknecht, als Pfahl einschlagen. Habt ihr alle schon mal gesehen? So ein Mann mit dem Vorhammer, wie der einen Pfahl einschlägt. Und ich werde ihn als Pfahl einschlagen an einem festen Ort. Und er wird seinem Vaterhause zum Throne der Herrlichkeit sein. Und man wird an ihn hängen die gesamte Herrlichkeit seines Vaterhauses, die Sprösslinge und die Seitenschosse, alle kleinen Gefäße, von den Beckengefäßen bis zu allen Kruggefäßen. An jenem Tage, spricht Jehova der Heerscharen, wird der Pfahl weichen, der eingeschlagen war an einem festen Ort. Und er wird abgehauen werden und fallen. Und die Last, die er trug, wird ausgerottet werden, so heißt es wörtlich. Denn Jehova hat geredet. Was ist das denn für ein Pfahl? der Pfahl, das Holz des Kreuzes. Er hat unsere Sünden getragen auf das Holz. An den Baum, an den Pfahl. Und was ist hier gemeint, wenn es heißt, und die Last, die er trug, wird ausgerottet werden, wird vernichtet werden, wird eliminiert werden? Welche Last hat denn dieser wahre Gottesknecht Eliakim, der Pfahl, das grüne Holz, getragen? Siehe das Lamm Gottes, das die Sünden des Kosmos hinwegträgt. Diese Last wird ausgerottet werden. Deshalb kann der Hebräerbrief einmal sagen, Jesus ist gekommen gegen das Ende der Zeitalter hin, zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Das ist ein wunderbares, kühnes Wort, das im Geiste der Hoffnung des lebendigen Gottes gesprochen ist. Die Sünde ist abgeschafft. Die Sünde ist ausgerottet. Die Sünde ist eliminiert. Die Sünde ist vernichtet. Die Last, die Eliakim getragen hat, am Pfahl, als eingeschlagener Pfahl, diese Last ist vernichtet. Und wenn wir uns auf diesen Glaubensstandpunkt stellen, in die Hoffnung des lebendigen Gottes hineinstellen, dann werden wir etwas davon erfahren. Auch in unserem persönlichen Leben, von diesem prophetischen Zeugnis, von der Abschaffung der Sünde durch das Opfer Jesu. Da muss man sich einfach auf diesen Glaubensboden stellen. Jesus, du hast meine Sünde abgeschafft. Grundsätzlich ja. Die Last, die du getragen hast, ist ausgerottet. Da haben wir den Fall. Nun möchte ich aber noch einmal die Frage stellen. Weshalb sagt Gott zu Moses, er soll dieses Bild der Schlange als Zeichen der Erlösung wählen? Ich möchte euch doch einmal fragen, was ist denn die Schlange normalerweise in der Heiligen Schrift für ein Symbol, für ein Bild? Die Schlange ist ein Bild für das Urböse, für die Sünde schlechthin, ja sogar für den Satan. Ich möchte dazu eine Stelle lesen aus Offenbarung 12. Wir wollen ja alles durch die Heilige Schrift bestätigt haben. Aus Zweier und Dreier Zeugen Mund, das geht heute Abend nicht. Wir wollen ja nicht bis 12 das Wort verziehen, aber wenigstens eine Stelle. Offenbarung 12, 7 bis 10. Und es entstand ein Kampf in dem Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Jedoch sie siegte nicht. Auch wurde ihre Stätte nicht mehr in dem Himmel gefunden. Und es wurde geworfen der große Drache, die uralte Schlange oder die Schlange von Urbeginn, welcher Teufel und Satan genannt wird, Durcheinanderwerfer und Widersacher, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen, jetzt, wir könnten auch sagen, endlich, jetzt ist das Heil und die Macht und die Königsherrschaft unseres Gottes und die Autorität seines Messias gekommen. Bis heute haben wir diesen Termin noch nicht. Denn hinabgeworfen wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Sechs Namen Satans werden hier genannt. Einer dieser Namen ist die uralte Schlange oder die Schlange von Urbeginn. Wieso wird dieses Zeichen gewählt? Die erhöhte Schlange als Bild für den leidenden Messias, als Bild für den reinen Gottessohn. Ich sage es noch einmal, die Schlange ist ein Zeichen des Urbösen. Ich möchte jetzt einmal versuchen, darauf eine Antwort zu geben. Und möchte euch herzlich einladen, noch einmal ein wenig mitzudenken, Denn wir wollen ja am Worte Gottes arbeiten. Der hier hängt, ist der Richter der Lebendigen und der Toten. Dieser Richter der Lebendigen und der Toten richtet sich selbst an der Stelle aller Angeklagten, die es überhaupt nur in der Schöpfung gibt. Aller Angeklagten. Jesus Christus, der Schöpfer des Weltalls, jene Macht, die wir heute Satan nennen, ist durch den Christus erschaffen worden, ist ein Geschöpf. Der Schöpfer des Weltalls, aus dem alle sind und ohne den auch nicht eines erschaffen wurde, er die Quelle allen Lebens, er stirbt für seine Geschöpfe und er leidet den Tod. Und nun im Zeichen der Schlange. Gott richtet den Sohn, als wäre er für das Böse und für den Bösen der allein Verantwortliche, als wäre er die Schlange. Liebe Geschwister, das müssen wir zweimal sagen, damit ihr es nicht falsch versteht. Ich habe im Konjunktiv geredet, den kennt heute ja keiner mehr. Wir reden ja nur noch mit 200 Wörtern Englisch, nicht? Und wenn das so weitergeht mit unserem Sprachverfall, dann werden bald die jungen Leute die Bibel nicht mehr verstehen. Ein Goethe hat noch 80.000 Wörter Deutsch verwendet. Wir kommen heute mit 150 bis 200 aus. Übertrieben gesprochen. Möglichkeitsform. Gott richtet den Sohn, als wäre er der, der für das Böse und für den Bösen, der allein Verantwortliche ist, als wäre er die Schlange, die die Ursünde hervorgebracht hat. Der Sohn Gottes am Pfahl trägt nicht nur alle Sünden, sondern er wird verantwortlich gemacht auch für alle Ursachen der Sünde. Und für alle Sündenfolgen, einschließlich der Gerichte des ersten und zweiten Todes. Er leidet dort nicht nur einen Menschentod, den man medizinisch beschreiben kann, wie ihn viele Tausende und Abertausende in der Antike auch erlitten haben. Er leidet auch das Gericht des ersten und zweiten Todes. Alle Sündenfolgen werden von ihm abgetragen. Er trägt nicht nur die Sünde, sondern er wird von Gott zur Sünde gemacht. Er, der keine Sünde kannte, der keine Sünde tat und in dem keine Sünde war. Er wird zur Sünde gemacht. 2. Korinther 5, 20 bis 21 steht dieses kostbare Wort. Den, der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit in ihm würden. Man kann auch sagen, Gottes Rechtfertigung. Wir als die Erlösten, wir als die Frucht des Sieges von Golgatha, sind die Rechtfertigung des Gottes, der so an seinem Sohn gehandelt hat. Oder Galater 3,13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Ein Fluch für uns geworden. Denn verflucht ist der, der am Holze hängt. So sagt das Gesetz. Gott war in Christo, das ist wahr. Der Gottesplan der Erlösung findet völlig identisch das Ja des Vaters und des Sohnes gleichermaßen. Aber der Vater kann keine Gemeinschaft mit Belial haben. Der Vater kann keine Gemeinschaft mit der Sünde haben. Der Vater kann keine Gemeinschaft mit der Gesetzlosigkeit haben und mit der Finsternis. Sollte mit dir vereint sein der Thron des Verderbens. Das ist ja die Botschaft, die die Apostel weitergegeben haben und die sie von Jesus gehört haben, dass Gott Licht ist und in diesem Gott ist gar keine Finsternis. Und deshalb lässt der Vater den zur Sünde gemachten Sohn allein. Und da mag man nun herkommen und exegetische Kunststückchen versuchen, wie man will. Dieses Wort, mein Gott, warum hast du mich allein gelassen, ist ein Wort der Verlassenheit und des Leidens. Denn es heißt in Vers 22 weiter, mein Gott, warum hast du mich verlassen, bist fern von den Worten meines Gestöhns. Man muss einmal den ganzen Psalm lesen. Wir hören ja jenen Hohn der Obersten und Schriftgelehrten, der Soldaten, der Vorübergehenden vor dem Kreuz, die zu ihm emporrufen, wenn du Gottes Sohn bist, dann steige herab vom Kreuz. Dieser da hat auf Gott vertraut. Gott komme jetzt und rette ihn, falls er Wohlgefallen an ihm hat. Und da erschallt die Gottesstimme nicht. Die Gottesstimme, die über dem Sohn erschallte, als er sich in der Solidarität mit den Sündern taufen ließ am Jordan und die ausrief, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Die Gottesstimme, die erschallte, als er mit seinen Jüngern auf dem Berge der Verklärung war und seine kommende Reichsherrlichkeit offenbarte, zur Befestigung des prophetischen Wortes, dies ist mein lieber Sohn, auf ihn höret. Petrus sagt dann später, dass aus der prachtvollen Herrlichkeit der Lichteswolke Gottes diese Stimme Gottes über dem Sohn erscholl, ja sogar noch unmittelbar vor seinem Leiden, Johannes 12, als jene Delegation der Heidenvölker zu ihm kommt und ihn gerne sehen möchte und als seine Seele fassungslos und bestürzt ist, als er die Frage stellt, Vater, was soll ich sagen? Soll ich sagen, rette mich aus dieser Stunde? Doch dazu bin ich ja in diese Stunde gekommen. Erschallt wiederum die Stimme des Zeugnisses Gottes über dem Sohn. Ich habe ihn verherrlicht und ich werde deinen Namen wiederum verherrlichen. Wann hätte denn diese Verherrlichung des Sohnes durch den Vater geschehen müssen? Prophetisch. Über dem Kreuz, der komme jetzt, dieser Gott, auf den dieser Jesus von Nazareth vertraut hat, und er rette ihn, falls er Wohlgefallen an ihm hat. Was wäre das für ein wunderbares Zeugnis gewesen, angesichts der Führerschaft Israels, wenn Gott hier seine Stimme hätte erschallen lassen über den Gekreuzigten, dies ist mein geliebter Sohn, in dem all meine Lust begründet ist, an dem ich wohlgefallen habe. Denn sie haben ja gesagt, steige herab vom Kreuz, dann werden wir niederfallen und werden dir als dem König Israels huldigen. Aber dieser Gott lässt seinen zur Sünde gemachten Sohn allein. Darin besteht nicht nur das Leiden des Sohnes, darin besteht auch das Leiden des Vaters, das wir oft zu wenig bedenken. Und das in jenem Abraham vorgeschattet ist, der am Morgen Holz spaltete und den Sohn schlachtete in seinem Herzen, weshalb er ihn dann auch auf dem Berge Moria am dritten Tage als Gleichnis für die Totenauferstehung Jesu wiedererhielt. Das Leiden des Sohnes und das Leiden des Vaters. Wenn auch alle Regungen seines Vaterherzens ihn zur allerletzten Nähe mit seinem einzig geborenen Sohn drängen, ihn zum Zeugnis seines Wohlgefallens drängen, muss der Sohn in die letzte Gottesferne und Gotteseinsamkeit geschleudert werden, fern vom Angesicht des Herrn. Und deshalb sagt der Leidende nach Psalm 30, 6 bis 7, du verbirgst dein Angesicht. Wenn dies nicht geschehen wäre, dann hätte der Sohn Gottes nicht die volle Wucht aller Gerichte Gottes
an sich erduldet und getragen. Er ist hier allein gelassen, er ist abgeschnitten, so wie es das Alte Testament an vielen Prophetenstellen bezeugt. Er ist abgeschnitten vom Angesicht des Herrn. Er ist abgeschnitten von den Augen des lebendigen Gottes. Er ist abgeschnitten von der Fülle der äonenlangen Zuwendung des Lichtes Gottes, des Geistes Gottes, des Lebens Gottes und der Liebe Gottes, die zwischen dem Vater und dem Sohn hin und her fluteten in einem wunderbaren Austausch des Wesens. Abgeschnitten, abgeschnitten vom Wesen Gottes. 3 Tage und 3 Nächte liegt er unter der Exousia, unter der Vollmacht und Autorität der Finsternis, des Todes und seiner Mächte, bis der Vater durch den Geist der Heiligkeit ihn als Sohn Gottes rechtfertigt und unter Beweis stellt, durch Totenauferstehung. Und so ist das Wort von Hebräer 13, dass Jesus außerhalb des Tores Jerusalems und außerhalb des Lagers gelitten habe, noch zu erweitern. Er hat nicht nur außerhalb des Tores der heiligen Stadt gelitten, weshalb wir seine Schmach mit ihm tragen sollten. Er hat nicht nur außerhalb des heiligen Lagers Israels gelitten, sondern er hat auch außerhalb jenes heiligen Lagers gelitten, das Paulus einmal mit den Worten umreißt, das unzugängliche Licht Gottes, die Wohnung Gottes, wohin keiner kommen kann. Der Sohn hinausgeschleudert aus der Nähe Gottes. Das Leiden am Pfahl als die Schlange. Ihr werdet euch nicht wundern, wenn im Hebräischen der Zahlwert 2er Wörter gleich ist. Der Zahlwert des Wortes Messias und der Zahlwert des Wortes Schlange. Beide Wörter haben den Zahlwert 358. Und noch ein anderes Wort. Garten in Eden. Gan be-Eden. Ja, es ist wahr. Wenn das geschieht am grünen Holze, was soll am dürren geschehen? Er ist das grüne Holz. Er ist der Baum. Jesus ist beides. Er ist der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Wahrhaftig. Der Erkenntnis des Guten, des absolut Guten, der einzig Reine, der Schöpfer aller Dinge, der Richter der Toten und der Lebendigen hängt dort am Kreuz, am Pfahl, am Baum. Aber auch die Erkenntnis des Bösen. Hier wird das Böse gerichtet in all seiner Gemeinheit und Hässlichkeit, in all seiner Finsternis und Verderbnis. Dort wird der allerletzte Dreck gerichtet, den es überhaupt in dieser Welt gibt. Und die Ursünde des ersten Sünders, der die Sünde in die Welt hereingebracht hat. Deshalb die Schlange am Pfahl, die Schlange, die wir auch schon im Garten Eden finden, an jenem Baum. Willst du erkennen, was gut ist, schau auf das Kreuz. Willst du erkennen, was absolut böse ist, in deinem Leben und in dieser Welt, schau auf das Kreuz. Und auf diese Weise haben sich 2 Bäume vereinigt. Aus dem Baum der Erkenntnis wurde zugleich der Baum des Lebens. Für uns, die wir glauben, denen, die nicht glauben, ist das Wort vom Kreuz eine Torheit, eine Dummheit. Uns aber, die wir glauben, ist es Gottes Kraft. Baum des Lebens. Gepflanzt an Wasserbächen des Heiligen Geistes, der Frucht bringt zu seiner Zeit, und zu dieser Frucht jenes Lebensbaumes gehören auch wir. Jesus als die Schlange am Pfahl, er hat unsere Sünden hinaufgetragen auf das Holz. Von Gott gerichtet, als wäre er der, der für die Sünde, für das Böse und den Bösen der Verantwortliche ist. Jesus hat freiwillig die Verantwortung für alles Böse übernommen. Er der Schöpfer. Nur weil er der Schöpfer aller ist, kann er auch für alle Genugtuung leisten, für alle bürgen, für alle bezahlen. Ein Menschentod wäre dazu nicht in der Lage gewesen. Denn mit ihm starben alle. Warum starben denn mit ihm alle? Weil die Quelle des Lebens für jedes Geschöpf in Jesus ist. Weil selbst die Mächte der Finsternis nur deshalb weiter existieren können, rein geschöpflich gesehen, weil ihnen der Schöpfer ihre Lebensexistenz nicht entzieht. Denn wenn er seinen Geist an sich selbst zurückzöge, müsste alles Erschaffene insgesamt in nichts vergehen. Sofort. Jesus trägt durch sein dynamisches Wort das All und sichert seinen Fortbestand. Und weil er der Schöpfer aller ist, die Grundlage für jedes Leben, kann er für jedes Leben bürgen und Genugtuung leisten und sterben und bezahlen. Denn in ihm sterben alle. Deshalb sind wir mit ihm gestorben, in ihm gestorben und mit ihm lebendig geworden durch Totenauferstehung. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Die Stunde ist um, aber ich möchte noch 10 Minuten einen kleinen Ausklang bringen zu dieser Schlange am Pfahl. Wer es versteht, aus der kostbaren prophetischen Bildersprache der Heiligen Schrift, der wird sich darüber freuen. 2. Mose 4 schlagen wir auf. Und Mose antwortete und sprach bei seiner Berufung zum Führer Israels: Aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, denn sie werden sagen, Jehova ist dir überhaupt nicht erschienen. Da sprach Jehova zu ihm: Was ist das da in deiner Hand? Und er sprach: Ein Stab. Und er sprach: Wirf ihn auf die Erde. Da warf er ihn auf die Erde. Man kann auch übersetzen: in das Land. Und er wurde zur Schlange. Und Mose floh entsetzt vor ihr, fassungslos. Ihr kennt ja einen, vor dem man das Angesicht verbarg. Und Jehova sprach zu Mose: Strecke deine Hand aus und fasse sie beim Schwanze. Und er streckte seine Hand aus und ergriff sie, und sie wurde wieder zum Stabe in seiner Hand. Auf dass sie glauben, dass Jehova dir erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Eine tolle Sache, wenn man sich mal vorstellt. Das Wunderzeichen Gottes, deshalb so merkwürdig, weil dies das Zeichen der Auseinandersetzung Moses und des Gottes Israels ist mit den Zauberern und Magiern Ägyptens. Er begegnet ihnen auf ihre Weise. Gott würde heute in der Gemeinde Jesu niemals mehr ein solches Zeichen stiften. Aber ihr habt schon etwas gemerkt. Moses wird hier gleichsam zum Darsteller Gottes, zum prophetischen Repräsentanten dessen, der ihn sendet. Der Stab in seiner Hand, den er später den Gottesstab nennt, das ist jener Stab, von dem in Psalm 23 geschrieben steht: Auch wenn ich wanderte im Tale des Todesschattens, so bist du bei mir. Dein Stecken, dein Stab, sie trösten mich. Habt ihr schon mal einen Stab gesehen, der uns tröstet? Nun ja, die Schafe, wenn sie den Stab des Hirten sehen, sie mögen wohl dadurch gewisse Bekanntheitsqualitäten in ihrer Seele erwecken. Aber für uns ist es ein anderer Stab, der Stab Gottes, der Stab Elohims, Jesus. das Werkzeug in Gottes Hand. Und nun wirf ihn auf die Erde, wirf ihn in das Land. Das hat Gott getan. Es ist ein Absturz, ein Hingeworfen werden. Philipper 2, der in Gottes Gleichgestalt war, in Gottes Allmacht, in Gottes Allwissenheit, in Gottes Allgegenwart stand, unversuchbar vom Bösen, in jenem unzugänglichen Licht, er schüttete sich selbst aus. So heißt es im Grundtext. Er entleerte sich selbst und wurde zu, ja, das sagen wir Frommen, zu 20% Mensch und 80% Gott oder umgekehrt. Wir wollen dann immer gerne etwas retten von der Göttlichkeit und sagen: Jesus, war Jesus eigentlich in den Tagen seines Fleisches allgegenwärtig? Nein. Das ist er erst als der lebendig machende Geist nach seiner Erhöhung. War er allwissend? Nein. Sonst hätte er nicht gebetet: Vater, wenn es möglich ist, dann lasse diesen Kelch an mir vorübergehen. Wenn es möglich ist. Sonst hätte er nicht im Gebet seinen Willen mit dem Willen des Vaters in Übereinstimmung bringen müssen. Immer wieder neu. In Philipper 2 heißt es, er machte sich selbst zu nichts. Er entäußerte sich selbst bis zum Tode am Kreuz. Da warf er den Stab auf die Erde, genau besehen ins Land, in das Land Israel, Eres Israel. Er kam in das Seinige, aber die Seinigen nahmen ihn nicht auf. Und er wurde zur Schlange. Wir lesen im Neuen Testament oft von dem Werden des Sohnes, geworden, dem Fleische nach, aus dem Samen Davids. Geworden aus der Väterreihe Israels. Er ist ein barmherziger und mitleidiger hoher Priester geworden, weil er versucht wurde, wie wir, auf allen Gebieten und in der gleichen Weise. Geworden, geheimnisvoll. Da solltet ihr mal drüber nachdenken, das Werden des Sohnes hier auf Erden. Auch wir stehen in einem solchen Werden auf dem Sohnesweg. Aber das Unerhörteste, er wurde zur Schlange. Den, der Sünde nicht kannte, den hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Und da floh Moses vor ihr, so wie Israel dann entsetzt das Angesicht abgewandt hat und wie so viele, viele Menschen entsetzt das Angesicht abwenden vor dem Gekreuzigten, vor dem Lamm Gottes. Nicht hinschauen auf die Quelle allen Heils, auf die Schlange am Pfahl, damit sie gerettet würden. Aber dann geht's weiter und Jehova sprach zu Mose: Strecke deine Hand aus und fasse sie beim Schwanz. Und da bückt er sich, erfasst die Schlange und sie wird wieder zum Stabe in seiner Hand. Ein wunderbares Bilderbuch unserer Bibel. Was ist das denn? Wo die Schlange wieder zum Stabe, zum Gottesstabe wird, zum Gottesinstrument, zum Gotteswerkzeug. Wo sie wieder von der Erde hochgenommen wird, emporgenommen wird. Das ist die Auferstehung und Thronerhöhung unseres Herrn Jesus Christus. Er sitzt zur Rechten der Hand Gottes, der Majestät in der Höhe. Nun noch 2. Mose 7, und da wird es noch wunderbarer. Da kann man dann eigentlich nur noch anbeten. Keine Sorge, es dauert nicht mehr lange. 2. Mose 7, Vers 8. Und Jehova redete zu Mose und zu Aaron und sprach: Wenn der Pharao zu euch reden und sagen wird, tut ein Wunder zu euren Gunsten, so sollst du zu Aaron sagen: Nimm deinen Stab und wirf ihn hin vor dem Pharao. Er soll zur Schlange werden. Und Mose und Aaron gingen zu dem Pharao hinein und taten also, wie Jehova geboten hatte. Und Aaron warf seinen Stab hin vor dem Pharao und vor seinen Knechten, und er wurde zur Schlange. Da berief auch der Pharao die Weisen, die Magier und die Zauberer, jene Männer der okkulten Geheimwissenschaften. Und auch sie, die Schriftgelehrten Ägyptens, taten also mit ihren Zauberkünsten und warfen ein jeder seinen Stab hin und sie wurden zu Schlangen. Wir haben ja keine Ahnung, was in den alten Völkern in dieser Weise praktiziert worden ist. Die kannten vielleicht noch nicht so viel von der Technik, von der Naturwissenschaft. Umso mehr wussten sie von jenen okkulten Dingen, okkulten Bereichen, die auch heute wieder die ganze Welt überschwemmen. Psi ist das große Thema. Ihr könnt heute solche Latten finden von Büchern über Psi. Psi ist das okkulte Phänomen, das Transzendente, die Experimente, die heute gemacht werden, um diesen Dingen auf die Sprünge zu kommen. Der große Witz ist, die Aktivisten auf diesem Gebiet sind ausgerechnet die materialistischen Marxisten in der Sowjetunion. Das wird noch einmal wie eine Sintflut über die Erde hereinbrechen, denn jene Zeichen und Wunder des Antichristen geschehen in der letzten Zeit. Und Geschwister, wir wollen vorsichtig sein auf dieser allgemeinen Welle des Okkultismus, wird manches mitgeschwemmt bis in unsere frommen Kreise hinein, von der frommen Verführung des Endes. Alle stehen heute offen für Visionen, Zeichen, Wunder, Sprachen, für Unsichtbares, für Transzendentes. Da passiert wenigstens was. Das andere, das ist ja anders. Bei Paulus ist das anders. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Heute möchte man schauen. Möchte man mitschwimmen auf der großen, okkulten Welle. Ägypter, die kannten das auch, aber was geschieht jetzt? Und jetzt kommt ein ungeheuerlicher Satz. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Verschlang diese Schlangen. Der frisst die einfach auf. Wo sind sie geblieben? Und jetzt nimmt der Aaron im Auftrag des Mose, er war ja der Mund des Mose, seinen Stab wieder von der Erde. Wo sind denn die Schlangen der Ägypter? Spurlos verschwunden. Verschlungen. Assimiliert. Deshalb sagt Paulus, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Deshalb sagt Jesus, dass er in die Welt gekommen sei, nicht die Werke des Teufels zu zerstören. Da bliebe ja dann immerhin noch etwas übrig, und wenn es eine Ruine wäre, eine Ruinenlandschaft, sondern dass er in die Welt gekommen sei, die Werke des Teufels aufzulösen. Da bleibt nichts mehr übrig. Das ist das wunderbare Evangelium auch für uns. Was für Werke, für Arbeitsprodukte des Teufels gibt es auch in unserem Leben? Hervorgerufen durch die Schuld unserer Vorfahren, auch unserer Eltern, durch die wir belastet worden sind. Hervorgerufen vor allem durch eigene Schuld, durch eigene Verantwortung, durch eigene Sünde. Das soll nun einfach vergeben sein. Arbeitsprodukte, Arbeitsergebnisse des Teufels, wahrhaftig, das kann uns quälen. Das hat sogar einen Paulus gequält. Bis er dann endlich sagte, nicht mehr zurückschauend, das Vergangene vergessend, strecke ich mich aus zu dem, was da kommt, zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes in Christo Jesu. Da hat er begriffen, Jesus ist gekommen, nicht nur die Sünde des Teufels aufzulösen, sondern die Werke des Teufels, die Arbeitsergebnisse des Teufels aufzulösen, die Sündenfolgen wieder gut zu machen, den Tod und seine Mächte und die Mächte der Finsternis zu verschlingen. Die Schlange am Pfahl hat die Schlangen der Finsternis verschlungen und ausgelöscht. Das ist die Botschaft von der Abschaffung der Sünde. Und das wird am Ende so dastehen und sich so erweisen. Jesus hat alles in sich aufgesogen, in sich aufgenommen, in sich assimiliert, in sich ausgelöscht. Und durch Totenauferstehung wurde er wieder zum Stabe Gottes. Da sagt Paulus dieses Siegeswort in 1. Korinther 15. Der Tod ist verschlungen in den Sieg hinein. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Irgendwo. Jetzt begreift ihr vielleicht, warum der orthodoxen Kirche des Russlands jedes Mal dann, wenn im Ostergottesdienst dieses Wort gesagt wird, wenn es heißt, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, der Tod ist verschlungen in den Sieg, dann lacht die versammelte Gemeinde. Ein lautes, fröhliches Osterlachen. Dürfen wir das, die wir unserem Tod entgegengehen? Wir dürfen dieses in Christo Jesu, weil wir auf dem Standpunkt des Glaubens Jesu stehen. Auf dem Standpunkt der Hoffnung unseres Gottes und Vaters. Wiedergeburt Israels, Wiedergeburt einzelner Menschen. Wie soll solches zugehen? Die Antwort, so wie die Schlange in der Wüste erhöht wurde. Amen.